Gehen uns nach und nach die Ärzte aus? Wir stecken mittendrin im demografischen Wandel. Auch die Ärztinnen und Ärzte werden immer älter und vor allem die Boomer-Generation geht bald in den Ruhestand. Wie dramatisch ist die Lage? Kommen genug junge Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen nach? Mein heutiger Gast hat Antworten, denn er hat eine aktuelle Studie vorgelegt und darüber sprechen wir jetzt.
Ambulant relevant. Der Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.
Und damit herzlich willkommen zu unserer 7. Podcast-Folge. Mein Name ist Lars Menz, ich bin von der KVN-Presseabteilung. Und wir sprechen heute im Podcast über die mittel- bis langfristige Versorgungsprognose an Ärztinnen und Ärzten und an Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das heißt, es geht zum Beispiel um die Fragen, wie sich die Bevölkerung in Niedersachsen im Allgemeinen entwickelt, wie viele Ärztinnen und Ärzte wir in der ambulanten Versorgung brauchen und vor allen Dingen wo. Mein heutiger Gast ist der Chef des Centers für wirtschaftspolitische Studien an der Leibniz-Universität Hannover und für die KVN hat er jetzt den Ärztebedarf in Niedersachsen bis 2040 berechnet. Herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Thomsen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir und danke für die Einladung zum Gespräch.
Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Sie kommen gerade aus England, wie ich gerade erfahren habe. Sie haben es noch pünktlich hierher geschafft. Das ist toll, dass wir uns heute hier unterhalten können über dieses Thema. Bevor wir einsteigen, möchte ich Sie aber ganz kurz nochmal vorstellen.
Sie haben Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftslehre studiert. Sie waren Forschungsprofessor in Mannheim und Juniorprofessor in Magdeburg. Von 2011 bis 2016 übernahmen Sie die Leitung des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung und zurzeit sind Sie geschäftsführender Leiter des Centers für wirtschaftspolitische Studien des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Leibniz-Universität Hannover. Professor Thomsen, erklären Sie uns doch ganz kurz, worum es bei Ihrer Arbeit geht.
Ja, vielen Dank. Mein Thema ist ja angewandte Wirtschaftspolitik und manchmal fragt man sich, was ist das eigentlich? Und wir versuchen eben unsere Realwissenschaft, die Volkswirtschaftslehre ist, tatsächlich in Fragen mit Impact für die Gesellschaft zu übertragen. Das Center wurde deswegen gegründet, um im Auftrag oder vor allem im Auftrag von Dritten Studien zu erstellen, die sich mit ganz aktuellen Fragen beschäftigen, so wie die Plane der Versorgungsgrade, aber verbunden mit eben wissenschaftlichem Wissen. Das heißt, die Methoden, die wir entwickeln, die Ergebnisse, die wir produzieren, stellen wir auch immer der wissenschaftlichen Diskussion und veröffentlichen sie auch in Fachzeitschriften. Das garantiert, dass wir eben immer durch den Peer Review die bestmöglichen Ergebnisse und Erkenntnisse haben und die auch direkt in die Politik einfließen lassen können. Und das ist die Philosophie dieses Centers, tatsächlich anerkannte wissenschaftliche Forschung zu machen, aber die zu verwenden und zu verbinden mit praktisch relevanten Fragen, wie jetzt eben hier in der Kassenärztlichen Verein.
Aber Sie gucken nicht nur auf Ärzte. Können Sie uns noch mal ein Beispiel nennen, wo Sie noch hingucken, in welche Bereiche?
Andere Bereiche, die wir machen, sind vor allem im Bildungsbereich. Wir gucken uns auch Indikatoren an aus dem Bereich der Chemie. Wir haben viele Studien gemacht für die Expertenkommission Forschung und Innovation. Da geht es um Forschungsaufgaben, die Entwicklung des Standorts, in Bezug insbesondere auf Personal, Bildungsqualitäten, Patente, Innovation, diese Fragen.
Okay, jetzt haben Sie aber ja aktuell, und darüber wollen wir heute sprechen, für die KVN den Ärztebedarf für Niedersachsen für das Jahr 2040 berechnet. Ich habe mir die Studie natürlich auch angeschaut, da taucht gerade im Methodenteil die ein oder andere Formel auf. Die sieht schon nicht gerade unkompliziert aus, wenn man sie ansehen kann, was wir im Kottlers aber natürlich hier heute nicht können. Insofern, vielleicht können Sie uns in einfachen Worten erklären, wie Sie methodisch an die Aufgabe herangegangen sind.
Ja, die Versorgungsgradprognose, das ist jetzt die dritte, die wir gemacht haben für die Kassenärztliche Vereinigung. Die erste haben wir im Jahr 2015 gemacht und das war im Prinzip die Geburtsstunde, wo wir angefangen haben, diese Methodik zu entwickeln. Und wenn man das ganz einfach spricht, hat so eine Versorgungsgradprognose zwei Seiten. Es hat die Nachfrageseite, also den Bedarf an Ärzten, der sich aus der Zahl der Bevölkerung, aber auch dem Krankenbild und Krankenstand der Bevölkerung ergibt. Und es hat eine Angebotsseite, eben wie viele Ärzte im System sind. Und was wir jetzt machen ist, wir hatten vorher schon Verfahren entwickelt für ganz kleinräumige Bevölkerungsprognosen. Und die Kleinräumigkeit einer Bevölkerungsprognose ist notwendig, um eine hohe Planungsgenauigkeit zu haben. Sie geht aber gleichermaßen einher mit einem großen Prognosefehler, weil einzelne Ereignisse kleinräumige Prognosen sehr stark verzerren können. Und so hatte ich eben vor 2015 schon Methoden entwickelt, die robuste Prognoseverfahren für kleinräumige Prognosen machen. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde zu sagen, das bringen wir zusammen. Denn die Planungsbereiche für die Hausärzte, die jetzt aktuell gibt es 105 Planungsbereiche in Niedersachsen, für die Fachärzte sind die teilweise etwas größer, müssen im Prinzip einzeln prognostiziert werden für die Jahre, wie die Bevölkerung aussieht im nächsten Jahr, übernächsten Jahr bis zum Jahr 2040. Und man schreibt im Prinzip fort, für jedes Altersjahr, wie sich die Altersjahre in der Struktur, also Geschlechterstruktur, über die Zeit entwickeln werden. Dementsprechend sind das sehr, sehr viele kleine Berechnungen. Es ist nicht einfach nur eine Zahl, die es für 2040 gibt, sondern tatsächlich sind es etwa 46 Millionen Zahlen, die da bewegt werden, um so eine Bevölkerungsprognose auszurechnen, weil es ganz viele Methoden sind, die versuchen, das robust zu machen. Und wenn wir diese Bevölkerungszahl aber gut prognostizieren können, die im Prinzip aus Geburt, Sterben, Zuwandern, Abwandern im einfachsten Fall besteht, aber das eben altersspezifisch und geschlechtsspezifisch sehr unterschiedlich ist, Geburten eben auch, Fertilität ändert sich, Frauen kriegen heute später Kinder, sie kriegen aber nur einen bestimmten Zeitraum Kinder, sie kriegen auch sozioökonomisch bedingt unterschiedliche Kinder, all das spielt eine Rolle bei diesen Prognosen. Dann haben wir schon mal ein gutes Bild, wie wir approximieren können, welcher Bedarf, also wie viele Köpfe in jeder Gemeinde oder jedem Planungsbereich da sind, in welchem Jahr. Und das ist natürlich für Kinderärzte brauchen wir Kinder, für Frauenärzte brauchen wir Frauen, deswegen brauchen wir diese verschiedenen Gruppen auch im Besonderen. Und bei den Ärzten machen wir das Gleiche. Die Ärzte sind ja heute im System, da hat die Kassenärztliche Vereinigung ein Register, weil ja die Abrechnungen darüber gemacht werden. Und da weiß man eben, wann ein Arzt approbiert hat, wann er eben in die Niederlassung gegangen ist, wie alt er heute ist, welches Geschlecht er hat. Und das weiß man über alle Ärztinnen und Ärzte eben über die letzten Jahre zurück. Und im Prinzip können wir genauso, wie wir die Bevölkerung aus der Struktur der Bevölkerung prognostizieren, wie die Ärztinnen und Ärzte im System bleiben und sich verändern. Also wer wann in Rente geht und daraus auch abgeleitet, wie viele neue Niederlassungen wir brauchen. Und wir haben auch gesehen, wie viele Niederlassungen in den letzten Jahren da kamen. Und das sind im Prinzip die beiden Hauptbestandteile, die wir in diesen Versorgungsgrad rechnen. Und der Versorgungsgrad ist dann im Prinzip der Quotient Arztköpfe auf die Zahl der Bevölkerung. Ist dann noch ein bisschen komplizierter, weil noch Anpassungsfaktoren etc. dazu kommen. Aber im Prinzip ist das so das Gedankenmodell. Und jetzt eben in der dritten Prognose oder in der dritten Runde, die wir gemacht haben, haben wir natürlich immer weiter methodische Verfeinerungen vorgenommen. Und das, was Sie gerade ansprachen, die Formeln, das ist das, was ich auch gerade in der Einleitung sagte. Das ist eben, stellt die Reproduzierbarkeit, die Replizierbarkeit dar. Und ein wissenschaftliches Ergebnis sollte immer replizierbar sein für Dritte. Und deswegen ist die Dokumentation eben entsprechend technisch. Das heißt nicht, dass jeder Mensch sie replizieren kann, aber ein Wissenschaftler mit dem geeigneten Vorwissen wird eben genau in der Lage sein, zum gleichen Ergebnis zu kommen wie wir.
Ja, dann lassen Sie uns doch mal auf einen der beiden Faktoren gucken. Vielleicht zuerst mal auf die Bevölkerung. Wie ist die Situation im Moment und wie ist Ihre Prognose für Niedersachsen?
Ja, wir sprechen ja seit 20, 25 Jahren schon sehr stark über den demografischen Wandel. Und wir sehen aktuell tatsächlich eine starke Bewegung, die ja bekannt ist mit dem Ausscheiden der Boomer aus dem Arbeitsmarkt. Das hat damit zu tun, 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland, eben 1,4 Millionen Geburten ungefähr. Aktuell haben wir so um die 700.000, also die Hälfte der Geburten, die wir vor 60 Jahren hatten. Jetzt haben wir 2026, also die sind jetzt schon 62 Jahre alt, dieser geburtenstärkste Jahrgang, den wir jemals hatten. Aber auch die Jahrgänge rundherum waren ähnlich stark. Und die Boomer-Jahrgänge sind eben, enden dann ja im Prinzip mit dem sogenannten Pillenknick. Als die Antibabypille eingeführt wurde, sind die Geburtenzahlen deutlich zurückgegangen. Es ist auch so ein Effekt eben im Nachkrieg, Aufschwung der Bevölkerung, eben mehr Geburten. Aber diese Gruppe ist sehr stark im Arbeitsmarkt vertreten, aber sie ist auch sehr stark in der Bevölkerung vertreten. Und das ist erstmal das erste Phänomen, was wir sehen. Diese haben bereits zum Teil das Ruhestandsalter erreicht oder treten in den nächsten Jahren in den Ruhestand ein. Und weil sie auch in einem Alter sind, jetzt über 60 Jahre, auf die 70 Jahre zugehen, ändert sich natürlich auch die Morbidität. Also mit dieser Prognose über die nächsten 15 Jahre hinweg wird auch diese Gruppe eben morbider werden, erwartungsgemäß. Und weil sie so groß ist, natürlich besondere Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Ein zweiter Aspekt, den wir eben bei der Demografie immer sehen, ist natürlich auch eine gewisse räumliche Ungleichheit. Ja, es gibt bestimmte Konzentrationen bestimmte Orte sind älter geworden, andere sind jünger geworden. Und das sehen wir auch sehr stark in Niedersachsen. Also wir haben nicht eine homogene Demografie oder Altersverteilung, sondern wir haben ältere Bereiche, beispielsweise im Südniedersachsen, im Harzgebiet. Und wir haben traditionell jüngere Bereiche, das war so im Westen. Und diese ändern sich nun aus, denn die Lebenserwartung ist irgendwo begrenzt und die ja in den letzten Jahren schon älteren Orte in Südniedersachsen und im Harzgebiet werden nicht mehr älter. Das ist, weil die Leute einfach ihren Lebensrand erreichen, während aber der Westen nun anfängt zu altern und auch dort eben die Demografie, die Alterung nachzieht. Und das ist so das Zweite, was wir eben beobachten, einmal eben diesen Boomerausgang und dann nun diese Alterung, die sich jetzt anders strukturell zeigt als vielleicht vorher und zugleich dazu führt, dass Regionen, die jetzt aktuell alt sind, perspektivisch, wenn es eben weniger Zuwanderung gibt, im ländlichen Raum auch kleiner werden. Ja, also der Harzrand oder sowas, die werden Bevölkerungsverluste haben, während der Westen eben altert.
Sehen Sie denn auch Wanderungsbewegungen innerhalb Niedersachsens?
Wanderungsbewegungen bilden wir ja nur bedingt ab. Die gibt es natürlich. Die gehen immer in die Zentren rein. Die sind auch bei jüngeren Leuten sehr stark. Wir beobachten das natürlich an die Studienstandorte. Wenn man die Bedingungen der letzten 20, 25 Jahre sieht, es gab einen starken Aufwachs von Studierenden, also gegenüber der Vorgeneration. Und heute macht mehr als die Hälfte eines Jahrgangs Abitur und geht dementsprechend in die Studienorte. Nicht nur in Niedersachsen, aber wir haben einen großen Verbleib in Niedersachsen, der niedersächsischen Absolventinnen und Absolventen von den Schulen. Und traditionell ist es eben, dass dann Leute an den Studienorten auch verbleiben und die Studienorte auch insgesamt bessere Arbeitsbedingungen für Akademikerinnen und Akademiker bilden. Also diese Wanderungsbewegung sehen wir, verstärkt also nochmal das, dass aus älteren Regionen, die in der Regel keine Hochschulstandorte sind, eingeschlossen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dort eben auch Abwanderungen stattfinden.
Jetzt haben Sie die Boomer angesprochen. Wie sieht es denn mit den Boomern aus dann 2040?
Ja, 2040 sind die alle im Rentenalter hoch angekommen, ja, und stellen dann eben noch eine große Nachfragegruppe für ärztliche Leistung dar. Denn die Lebenserwartung ist gut, aber eben in dem Alter dann rum von knapp 80 Jahren oder Mitte 70 bis 80 Jahren ist dann auch eben eine hohe Mobilität oder eine höhere Mobilität zu erwarten als heute. Ja.
Andererseits sind einige von diesen Boomern selbst Ärzte, die sind auch lange oft in der Versorgung noch tätig. Das haben Sie auch untersucht. Ne?
Genau, und das ist eins der ganz zentralen Ergebnisse und wahrscheinlich auch das, was den größten Unterschied zu den Prognosen, die wir im Jahr 2015 und 2020 erstellt haben, bedeutsam ist. 2008 wurde die Altersgrenze aufgehoben für Ärzte mit 68 Jahren. Vorher haben niedergelassene Ärzte mit 68 ihre Tätigkeit aufgegeben und Praxen wurden ersetzt. Und 2008, um das System zu entlasten, wurde diese Altersgrenze aufgehoben. Und das war dann auch schwer zu prognostizieren, denn so eine Prognose, wenn wir 2015 die erste gemacht haben, hat immer einen Datenrand, der etwas zurück ist. Also in den Jahren 2009, 10, 11 waren noch nicht viele über 68-Jährige im System, weil die müssen ja verbleiben über die Altersgrenze hinweg. Und was wir jetzt eben sehr stark wahrgenommen haben, ist, dass diese Gruppe, die ja 2009, 2010 so Ende 40 war, das sind eben genau diese Boomer, dass die sehr stark in der Versorgung bleiben, auch über 65, über 68 hinweg. Und das ist der große Unterschied eben zu den anderen Prognosen, die wir vorhatten, die auch ein bisschen das positivere Bild zeigen. Dieser längere Verbleib in der Tätigkeit der Ärzte führt dazu, dass wir weniger, ein kleineres Delta haben, also weniger Arztdefizit erwarten, als wir noch 2020 erwartet haben, weil es eben gelungen ist, eben attraktive Verbleibsmöglichkeiten eben zu gestalten oder Leute eben sind motiviert genug, warum auch immer, eben weiterzuarbeiten. Und das ist ein substanzieller Anteil. In einigen Gemeinden ist der recht hoch, tatsächlich über 40% praktizierende Hausärztinnen und Ärzte über 68 Jahre. Und das ist für mich als Volkswirt natürlich eine spannende Frage. Einmal die Verhaltensfrage, dass man sagt, eben, was ist eigentlich die Motivation, so lange zu arbeiten? Auf der anderen Seite sich klar zu werden, das ist ein fragiler Punkt. Denn man kann davon ausgehen, dass jemand, der 68, 69, 70 Jahre alt ist, eigentlich das nicht mehr aus rein wirtschaftlichem Motiv machen muss. Und wenn sich nun die Gegebenheiten ändern, aus persönlichen Gründen, aus anderen Gründen, ist das natürlich ein Risiko, dass diese Versorgung sich auch schnell verändern kann, anders als bei einem 45-jährigen oder 50-jährigen Ärztin oder Arzt, die natürlich noch Praxen refinanzieren wollen etc. über eine längere Zeit.
Aber ist das nicht eigentlich eine negative Bestandsaufnahme, dass wir davon leben, sozusagen in der Versorgung, dass wir noch so viele ältere Ärztinnen und Ärzte dabei haben, die ja die Versorgung dann auch aufrechterhalten? Also andersrum gefragt, Sie hatten es eben schon angesprochen, warum sind die eigentlich noch dabei? Gibt es keinen Nachwuchs? Nehmen die vielleicht aber auch dem Nachwuchs einzelne Sitze weg, weil sie einfach so lange bleiben? Wie sehen Sie das? Und dann gibt es natürlich die politischen Rahmenbedingungen, die sich jetzt gerade aktuell durch das Beitragssatzstabilisierungsgesetz natürlich verändern. Rechnen Sie damit, dass dann vielleicht doch viele von den Älteren sagen, also unter den jetzt schlechter werdenden Rahmenbedingungen, werfe ich jetzt doch hin und gehe in die Rente, gehe in den Ruhestand? Haben Sie das in Ihrer Studie auch mit eingefasst?
Also eine Studie untersucht ja nicht Motive einzelner Ärzte, das muss ich vorausschicken und deswegen würde ich das gar nicht beurteilen, ob negativ oder positiv. Ich stelle es einfach nur fest in der Studie, dass wir eben einen größeren Teil haben mit den Argumenten, die natürlich auch für die Bevölkerung in dem Alter gelten. Ja, die Morbiditätswahrscheinlichkeit steigt, eben in dem Alter tätig zu sein. Ich finde es ein positives Ergebnis, weil es manchmal so gegen so einen allgemeinen gegen allgemeines Sentiment, die Leute würden alle in Rente gehen wollen sofort und keiner wäre mehr bereit, Leistung zu zeigen. Dagegen spricht es sehr deutlich, denn wenn man diese Wahrnehmung der Aufgabe sieht von so großen Teilen der Ärztinnen und Ärzte, ist das schon ein sehr hohes Arbeitsethos und Leistungsethos, was wir da erleben und was wir da verspüren. Als Volkswirt würde ich sagen, ob sie jetzt jemandem den Platz wegnehmen oder blockieren, glaube ich nicht. Das ist ein Markt. Wenn es also sozusagen Marktnachwuchs gäbe und attraktive Konditionen gäbe, sozusagen da auch einen Ausstieg zu machen, warum sollten sie es nicht tun? Aber um das Ganze zu beantworten, sind eben eigentlich weitere Untersuchungen sinnvoll, auch so Verhaltensuntersuchungen mal zu überlegen, was sind die Motive, die jemanden halten und die jemanden dann eben auch zum Wechsel bringen könnten. Wir sehen natürlich auch, dass sich viel geändert hat durch die Anstellungsverhältnisse. Ja, Praxen verändern sich in der Größe, angestellte Ärzte kommen rein und es kann auch einen Teil damit zu tun haben, dass die Verantwortung, eben so ein Unternehmen zu führen, was eine Hausarztpraxis ja ist oder ja wirklich ist mit vielen Angestellten, auch ein Rollen- und Verständnismodell ist, was durch andere Gründe, mehr Compliance, Familienverträglichkeit und so unattraktiver geworden ist, dass genau diese Konstellation ist. Oder es sind Erfahrungswerte, dass man sagt, dort sind Erfahrene, die das eben einfach weiterführen und die Angestellten in den Praxen leisten das gut. Aber das müsste man differenzierter untersuchen. Aber zu dem Punkt, den letzten Punkt, den Sie ansprachen, eben das Gesetz, was jetzt diskutiert wird und diese Kürzungsgesetze, das halte ich schon für einen gefährlichen Impuls zumindest für diese Situation, weil wir ja eine Personengruppe haben, die bereits das Rentenalter erreicht hat, also vermutlich in der Lage ist, wirtschaftlich unabhängig auch das aufzugeben. Und wenn nun die Attraktivität der täglichen Arbeit dadurch schlechter wird, weil der Ertrag eben deutlich geringer wird, dann ist das nicht nur eine theoretische Erwartung, dass das negative Anreize auf die Fortführung hat.
Umso mehr Nachwuchs brauchen wir. Dann schauen wir doch nochmal auf die Prognose. Die Bevölkerung haben Sie eben schon mal kurz skizziert. Die wird in Niedersachsen bis 2040 leicht sinken. Sie hatten zur Verteilung schon was gesagt. Vielleicht können Sie nochmal was dazu sagen, wie sich die Ärztezahlen eben entwickeln werden. Sie hatten ja in Ihrer Studie 3 Szenarien aufgemacht. Vielleicht können Sie das uns noch mal kurz erläutern.
Genau, in der Studie, der schwierigste Teil ist natürlich, den Zugang von Ärzten zu prognostizieren, weil das wirklich etwas Spekulatives ist in die Zukunft hinaus. Es hängt erstmal davon ab, wie viel Angebot insgesamt an Ärztinnen und Ärzten im Markt ist. Und wie entsteht das Angebot? Das sind Hochschulabsolventen, die dann die Facharztprüfung gemacht haben. Aber die gehen ja nicht allein in den ambulanten Markt, in die ambulante Versorgung, sondern auch die stationäre Versorgung, hat ja eine große Nachfrage und eventuell auch gute Konditionen, das zu tun. Und für die Niederlassung ist es häufig so, dass eben auch eine Teilzeit schon in der stationären Versorgung eventuell war und dann aus der stationären in die ambulante Versorgung gewechselt wird. Es kann auch Zugänge aus anderen Bundesländern geben, auch aus dem Ausland. Also Ärzte kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Was wir uns angeguckt haben, ist dann eben der Trend der Vergangenheit, wie viele Ärzte jedes Jahr in die ambulante Versorgung gegangen sind. Und das waren ursprünglich so mal 700, 800, 900, so ein bisschen steigend. Und daraus haben wir ein niedriges Szenario entwickelt mit 900 zusätzlichen Ärzten jährlich im System. Und dann haben wir ein moderates Szenario, was eher dem aktuellen Rand entspricht. Also in den letzten Jahren war es knapp 1000 Ärzte, die nun zugegangen sind, haben gesagt, wenn jetzt jedes Jahr 1000 Ärzte zusätzlich kämen, wie würde sich die Versorgung entwickeln? Und das dritte Szenario ist ein sogenanntes Trendszenario. Da haben wir jetzt die letzten Jahre genommen und haben praktisch eine Regressionsgrade durchgelegt. Also wir haben den Trend geschätzt, den zusätzlichen Anstieg pro Jahr, der mehr wird. Und kommen eben dadurch jährlich auf mehr Zugänge, bis im Jahr 2040 1400 neue Ärzte ins System gehen würden.
Wie viele verlassen pro Jahr das System?
Das ist recht unterschiedlich und vor allem in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden viele erwartungsgemäß das System verlassen. Aber wir gehen davon aus, dass etwa 50-90% der Ersatzbedarf sind, je nach Arztgruppe und Region, in den nächsten Jahren bis 2040. Also das heißt, wenn man knapp 5000 Hausärzte hat, dann sind das irgendwo zwischen 2500 und 4500, die eben das verlassen. Das ist ja nach Region ausgerechnet, nicht niedersachsenweit. Aber das ist auch relativ einfach zu rechnen. Wenn ein Arzt sich im Durchschnitt zum Beispiel mit 35 niederlassen würde und mit 65 in Rente geht, dann würde er 30 Jahre praktizieren. Und das heißt, dann hätten wir jedes Jahr 3% Ärzte, die wir ersetzen müssten. In den nächsten Jahren werden wir eben durch diese starken Boomer-Kohorten aber deutlich mehr Ärzte im Ersatz haben, also 6%, 7%. Und das macht es eben herausfordernd, weil es auch nicht gleich verteilt ist, sondern sehr ungleich verteilt. Aber zurück zu den Szenarien. Es ist so, als wenn wir mit dem niedrigen Szenario rechnen würden, es würden nur 900 eingehen, was unwahrscheinlich ist, weil eben mehr Sitze frei werden. Wenn Sitze frei werden, kommen auch mehr Ärzte. Zusätzlich die Maßnahmen, eben Investitionszuschüsse, tatsächlich auch attraktiv machen können. Dann würden wir da rauskommen, dass wir zu wenig Ärzte im System hätten 2040, ein Delta von einigen hundert und eben auch eine sehr ungleiche Verteilung. Bei den 1000 haben wir auch noch ein kleines Delta, so von ein paar Prozent. Aber bei dem Trendszenario, da hätten wir sogar mehr Ärzte im System, als wir brauchen. Trotzdem hätten wir nicht überall eine auskömmliche Versorgung, weil weiter dieses Allokationsproblem, das heißt besonders hohe Versorgungsbedarfe bei unattraktiven Orten, um sich niederzulassen hätten und andere Orte, wo eben sehr viele Ärzte wären mit weniger Patienten.
Das ist die Land-Stadt-Schere, nehme ich an. Was kann man dagegen tun?
Ja, es ist die Land-Stadt-Schere zum Teil. Vielleicht auch wichtig, eine Komponente noch mitzudenken, die wir jetzt noch ein wenig angesprochen haben. Wir haben jetzt zwar darüber gesprochen, dass die Boomer ausscheiden, aber die Boomer im Arztsektor waren eben Männer auch sehr stark. Also der Arztberuf war ein sehr männlicher Beruf, über viele Jahrzehnte auch in einzelnen Gruppen. Aber wir haben seit vielen Jahren sehr, sehr viele Ärztinnen, die in das System kommen. Und was wir sehen, ist eben bis 2040 wird der Beruf viel, viel dominiert sein von Frauen. Und jetzt ist die spannende Frage, wie schafft man adäquate Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeitsbedingungen für Ärztinnen? Das beginnt eben bei der Versorgung der Kinder und Angebote eben für die für Kinderbetreuung, aber auch adäquate Arbeitsmöglichkeiten für die Partner, die in der Regel auch akademisch sind. Und das macht natürlich eine Stadt-Land-Schere eventuell schwieriger, denn einen attraktiven Hausarztsitz in einer ländlichen Region zu machen und auszugestalten, ist eine Sache, die kann die KVN sicherlich begleiten. Aber auch einen attraktiven Arbeitsplatz für einen akademisch ausgebildeten Ingenieur oder sowas, das ist eine Herausforderung. Und da Lösungen zu finden, da gilt es eben, das Ganze im Blick zu haben und Aspekte wie Heimarbeit, Telearbeit etc.
Und noch zwei Faktoren spielen sicherlich rein. Der Trend zur Anstellung nimmt zu und auch der Trend zur Teilzeit. Wie wirkt sich das alles aus?
Das sind eben auch zwei Faktoren, die zu dieser Allokationsungleichheit, also Allokation heißt eigentlich Verteilung, dass die Verteilung nicht effizient ist, beiträgt. Wir sehen eben sehr viel mehr Anstellungen bei den Ärztinnen als bei den Ärzten traditionell, auch in der Teilzeit. Teilzeit ist nicht unbedingt ein Wunschmodell, sondern kann eben tatsächlich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun haben. Denn wenn die Kita um 15 Uhr oder 16 Uhr zumacht oder nicht verlässlich ist, weil immer jemand krank wird, dann stresst das ein Haushalt und kommt genau das im Ergebnis raus. Und das Anstellungsverhältnis, das sehen wir eben auch, führt dazu, dass die Ärztinnen eben früher in Ruhestand gehen und wir auch da nicht diese Lebensarbeitszeiten sehen wie bei den aktuellen Männern, die in dem System sind. Also da kommt es dann auch zu einer Verknappung, sodass wir nicht einen Arzt mit einem neuen Arzt ersetzen, sondern eben einen Faktor haben, dass wir mehr Köpfe brauchen, um den gleichen Arzt zu ersetzen.
Noch mehr Wissenswertes zum heutigen Podcast-Thema jetzt auch im neuen KVN-Magazin. Ab sofort voll digital. Darin erhalten Sie weitere Daten und Details aus der vorliegenden Studie. Außerdem, was heißt es, sich niederzulassen? Wir geben Ihnen Perspektiven aus der niedersächsischen Realität, niedergelassene Ärzte im Interview und Wissenswertes über die Arbeit und Services der Bezirksstellen. Weiter informieren zum Thema im neuesten KVN-Magazin. Jederzeit auf kvn-magazin.de. Und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Episode.
Gibt es ja eine Idee, um den Mangel auf dem Land zu beheben, nämlich die sogenannte Landarztquote. Haben Sie das auch mit untersucht?
Ja, das war ein sehr spannender Punkt, denn die Landarztquote ist ja jetzt beschlossen worden, vor 3 Jahren etwa. Die ersten Studiengänge oder die ersten Studierenden haben angefangen zu studieren und werden das System erreichen, so im Jahr 2035, ja, Studienabschluss plus Facharztausbildung. Und wir haben das in der Studie als Kapitel aufgenommen und verschiedene Szenarien modelliert, wie eine Landarztquote ausgestaltet werden könnte, eigentlich aus 3 Gründen. A, um mal eine Idee zu geben, was werden diese 40 bis 60 zusätzlichen Landärztinnen und Landärzte bringen in der Versorgung? Und da ist das Ergebnis, wenn sie gut zugewiesen werden, weil ja jedes Jahr 60 neue kommen, kann man es schaffen, die Versorgung insgesamt deutlich besser anzuheben und Ungleichheiten zu reduzieren. Der zweite Punkt ist aber auch, im Jahr 2028/29 soll dann festgelegt werden, wie eigentlich diese Landarztquote funktioniert. Und aus meiner Sicht muss man aber sehr früh jetzt auch schon den Studierenden Hinweise geben, wie wird das Ganze ausgestaltet sein. Ja, die Landärzte oder angehenden Landärzte sind ja in einer gewissen Unsicherheit, wo kommen sie eigentlich hin? Und Niedersachsen ist ein großes Land eben in der Fläche. Und dort eben klarer zu machen und Ideen zu entwickeln und die mitzunehmen, direkt jetzt ab dem Studium, damit es auch ein erfolgreiches Modell wird, dass sie wirklich 10 Jahre in die Region gehen, wo sie was beitragen sollen und beitragen können. Dafür waren diese ersten Ideen eben notwendig. Und das dritte war ganz vielleicht banal, aber es war die Idee, wir wollen evidenzinformiert in diese Debatte reingehen und einmal die Perspektive der Versorgung auftun, also welche Versorgungsbedarfe gibt es und was würde damit gelöst werden, wenn eben Ärzte, so wie wir es vorschlagen, eben vom Schlechtversorgtesten bereits angefangen und dann vom Zweitschlechtversorgten immer reihum verteilt werden, damit es eben wenig Wettbewerb, wenig Anreize gibt zwischen Landkreisen oder Planungsbereichen. Und eben genau dieses Aspekt der Versorgung mal aufzumachen und andere Zielgrößen, die man auch mit reinbringen kann, eben Finanzierung, Erträge etc., dann in späteren Stufen mit in diesen Diskurs bringen. Das waren im Prinzip die 3 Gründe, warum wir das mal angerissen haben. Und ich glaube, das ist auch ein innovativer Beitrag dieser Studie, weil es bisher sehr, sehr wenig dazu gibt, wie eine solche Landarztquote, die jetzt in vielen Bundesländern vorherrscht, eigentlich dann mal umgesetzt werden kann und soll.
Herr Professor Thomsen, unsere halbe Stunde ist schon fast rum. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf 2 Aspekte nochmal kurz eingehen. Und zwar einmal haben wir jetzt vor allen Dingen auf die Hausärztinnen und Hausärzte geschaut. Wie sieht es eigentlich bei den Fachärzten aus und wie sieht es auch bei den Psychotherapeuten aus? Gibt es da relevante Unterschiede, die Sie festgestellt haben?
Die Strukturen, würde ich im Großen und Ganzen sagen, sind ähnlich. Allerdings unterscheiden sie sich von Arztgruppe zu Arztgruppe schon, dass einige etwas, größere Allokationsprobleme haben, einige etwas kleinere. Was auch dazu kommt, ist zum Beispiel bei der psychotherapeutischen Versorgung dadurch, dass die Bedarfsprognose eben auf sehr alten Überlegungen, sehr alten Kernzahlen festgelegt ist, dass bestimmte Krankheitsbilder oder Morbiditätsentwicklungen sich nicht richtig abbilden lassen. Ja, Sie sagten das ganz am Anfang, das sind Szenarien, die wir machen und wir stellen uns in einem Punkt wissenschaftlich oder statistisch naiv dar. Wir bilden praktisch ein Bedarf ab, wie er im Gesetz mal festgesetzt worden ist. Und inwieweit der objektive Bedarf mit dem subjektiven Bedarf in der Bevölkerung in Einklang steht, ist eine Frage, die natürlich andere Fachleute, die Mediziner miteinander aushandeln müssen. Und wir sind gerade im Bereich bei psychotherapeutischen, weil man sieht ja auch die Diskussion in den letzten Wochen und Monaten, dass scheinbar das im Gesetz vorgegebene normative Kriterium nicht mehr das matcht, was wir in der Gesellschaft haben. Wir sehen es in allen Daten, wie die Zunahme ist der psychischen Belastungen, psychischen Leiden, auch in den Krankenständen, viel, viel höher als die des Stützapparats. Und bei Psychotherapeuten ist es nun so, dass natürlich diese Leiden viel früher auftreten in der Regel als orthopädische Leiden oder andere Leiden und lange eben auch verbleiben. Und das ist eine der Limitationen dieser Studie. Wir würden aus den alten Bedarfszahlen sehen, dass wir eben hinreichend viele Psychotherapeuten haben in der Versorgung. Aus dem, was wir natürlich erfahren im Bedarf der Bevölkerung, passt das nicht ganz zum Bild. Das ist aber die Limitation der Studie, was ich sagte. Wir müssen eben praktisch die Bedarfskennziffer aus der allgemeinen Bedarfsplanung nehmen. Die bilden wir ab. Und da sollten eben die Fachleute und die Ärzte und die Vertreter einfach nochmal miteinander reden, wie gut solche Zahlen, die 1995 oder sowas mal festgelegt waren, auch im Jahr 2026 noch sind.
Ambulant, relevant, prägnant. Das Wichtigste zusammengefasst.
Ganz zum Schluss für Sie die Möglichkeit, Ihre drei Hauptpunkte vielleicht nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Also die Hauptaussagen Ihrer Studie.
Wenn wir uns die ärztliche Kassen oder die ärztliche Versorgung, kassenärztliche Versorgung im ambulanten Bereich bis 2040 angucken, dann sehen wir als erstes tatsächlich, dass wir aktuell eine hohe Traglast bei Jahrgängen haben, die im Rentenalter oder kurz vor dem Rentenalter oder im Rentenalter sind, die sogenannten Boomer-Jahrgänge. Und dieses Ausscheiden, das wir in der gesamten Gesellschaft haben, wenn die Boomer den Arbeitsmarkt verlassen, auch das wird die Versorgung sehr stark treffen und Ersatzbedarfe hervorrufen. Kann positiv sein, kann negativ, aber das ist etwas, was wir sehr deutlich zeigen. Ein überraschend hoher Teil wird getragen von dieser Generation. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir heute schon bereits ein Allokationsproblem sehen. Wir haben eigentlich hinreichend oder knapp hinreichend viele Ärzte im System, um eine gute Versorgung darzustellen. Aber die Verteilung der Ärzte im Land ist ungleich. Ursachen haben wir angesprochen. Das sind Familienverträglichkeiten, weiblicher werden, Stadt-Land-Gefälle, all diese Dinge. Themen, die bekannt sind, an denen auch die ganze Zeit gearbeitet wird, aber es ist da. Und in der Perspektive bis 2040 behalten wir eben nicht nur dieses Allokationsproblem, was sich auch verstärken wird, sondern wir kriegen auch ein Knappheitsproblem noch dazu. Und der dritte Punkt ist der mit Blick auf die Landarztquote. Auch wenn es 60 Plätze sind oder eben im ersten Jahr nur etwas mehr als 40, wird es stark darauf ankommen, genau diese Studierenden auch zu befähigen und zu motivieren, tatsächlich als Landärzte dann in 12 Jahren tätig zu werden, weil mit diesen 60 pro Jahr wird man sehr viel leisten können, dass man ab dem Jahr 2038, 39 schon bei sehr guten Versorgungsleistungen ist. Also das wird sehr stark unsere Prognose nach oben korrigieren, wenn man dadurch die Allokation verbessern kann. Aber es wird eine Herausforderung sein, die Person im System zu halten und auch so starke Anreize zu haben, dass sie wirklich dorthin gehen, wo sie notwendig sind und den besten Nutzen für die Gesellschaft leisten.
Mit einem Satz, was würden Sie einem jungen Arzt, einer jungen Ärztin heute raten, die nach Niedersachsen kommen möchte oder schon da ist?
Sie werden gebraucht.
Was raten Sie der KVN?
Ja, Wertschätzung für die, die gebraucht werden,
das entgegenzubringen. Das machen wir. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren. Was ist Ihr nächstes Thema?
Aktuell arbeiten wir jetzt im Prinzip die Fragen nach für den wissenschaftlichen Bereich. Wir schreiben jetzt Papier raus für wissenschaftliche Diskussion, stellen auch unsere Methodenergebnisse eben dann der Diskussion in der Wissenschaft, um für die nächste Prognose noch belastbare, noch stärkere, noch verbesserte Methoden entwickeln und erarbeiten zu können.
Okay. Ja, Herr Professor Thomsen, nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich glaube, wir konnten einen ganz guten Überblick geben. Kompliziert ist das Thema auf jeden Fall. Gerade wenn man keine Folien dazu zeigen kann, die Statistiken binden sich natürlich immer an, da auch ein Bild zu zeigen. Aber ich glaube, wir haben es auch mündlich hier ganz gut hinbekommen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ja, ich bedanke mich. Danke.
Ja, die Folge von Ambulant Relevant erscheint wie immer parallel zur neuen Ausgabe unseres KVN-Magazins, in der es ebenfalls natürlich um Fragen der Versorgung geht. Wir stellen darin unter anderem ein frisch niedergelassenes Ärzte-Ehepaar vor aus dem ländlichen Raum und sprechen aber auch mit einem etablierten Facharzt. Wie blicken all diese drei auf die Niederlassung und auf die Versorgungssituation? Und wie helfen eigentlich die KVN-Bezirksstellen den Mitgliedern vor Ort? Und wie kümmern sie sich um die regionale Versorgung? Da schauen wir drauf und wir schauen auch natürlich nochmal auf die Auswirkungen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes. Also, wie immer eine prall gefüllte Ausgabe. Klicken Sie sich rein unter www.kvn-magazin.de. Auch diesen Podcast finden Sie dort und den finden Sie aber natürlich auch überall dort, wo es normalerweise Podcasts zu finden gibt. Abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Und für heute tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ambulant Relevant ist ein Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen für die rund 16.000 landesweit niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen sowie Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Redaktionelle Verantwortung Lars Menz. Produktion Theo Wurth. Neue Episoden erscheinen quartalsweise mit dem KVN-Magazin. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf kvn.de.